Das hat uns in der Missionsschule in Unterweissach Schüler und Lehrer zutiefst getroffen, dass im Sommer mitten während des Examens einer unserer Absolventen auf der B14 tödlich verunglückte. An dem Morgen dieses Tages hatte er noch seine katechetische Abschlussprüfung mit Erfolg hinter sich gebracht. Den Text, den er dort mit den Kindern aus dem vierten Schuljahr behandelt hat, möchte ich uns jetzt lesen. Es ist der Bericht darüber, wie Jesus den Jüngling zu Nein vom Tode erweckt. Und es begab sich danach, dass Jesus in eine Stadt mit Namen Nein ging. Und seine Jünger gingen mit ihm und viel Volk. Als er aber nahe an der Stadttür kam, siehe, da trug man einen Toten heraus, der einzige Sohn war seiner Mutter, und sie war eine Witwe, und viel Volk aus der Stadt ging mit ihr. Und als sie der Herr sah, jammerte ihn derselben, und er sprach zu ihr, weine nicht. Und er trat hinzu und rührte den Sarg an, und die Träger standen. Und Jesus sprach, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und der Tote richtete sich auf, und Jesus gab ihn seiner Mutter wieder. Und es kam sie alle eine Furcht an, und sie priesen Gott und sprachen, Gott hat sein Volk heimgesucht. Ich möchte Sie einladen, mit mir über drei Wunder Gottes in dieser Geschichte nachzudenken, drei Wunder Gottes, in denen uns Menschen in der Todeswelt das Leben begegnet. Das erste Wunder, Gottes Mitleiden. Wenn es damals in den galiläischen Städten Nein schon so etwas gegeben hätte wie eine Lokalzeitung, dann hätte man sicher lesen können von einem tragischen Todesfall. Und am Ende des Artikels hätte es geheißen, der verehrten Witwe sprechen wir alle unser tief empfundenes Mitleid aus. Und das wäre ehrlich gemeint gewesen. Und es wird ja auch anschaulich, wie das Mitleid hier Gestalt gewinnt. Wie sich ein großer Leichenzug formiert um das Haus der Leidtragenden herum. Tief empfundenes Mitleid. Lassen Sie uns so indiskret sein, einen Augenblick uns zu diesem Leichenzug zu gesellen und einigen Leuten ins Gesicht zu schauen. Da gibt es Menschen, denen stehen Tränen in den Augen. Verwandte sind es vielleicht, die noch genau wissen, es ist gar nicht lang her, da hat man den Vater so hinausgetragen. Oder Nachbarn und Freunde, die den Jungen noch vor sich sehen, wie er mit ihren Kindern auf den Gassen tollte. Und nun ist das alles zerbrochen. Wir sehen, wie diese Menschen auf die Mutter zugehen, ihr die Hand drücken und sagen, auf uns kannst du dich verlassen. Wir werden immer einstehen für dich. Tief empfundenes Mitleid. Und doch, unser menschliches Mitleid ist nie auf Dauer. In den Häusern der Verwandten und der Freunde und der Nachbarn geht das Leben weiter, wie wir so sagen. Freuden gibt es da und Leid und Krankheit und Schmerz und Hoffnung und Verzagtsein und das Bild der Mutter tritt zurück. Unser menschliches Mitleid ist nie auf Dauer. Ich sehe bei den Leuten dort in den Leichenzug, der sich formiert, auch solche bei denen zu, denen Mitleid, die Neugier kommt. Wie sie es wohl durchstehen mag, die Mutter, ob sie vielleicht zusammenbricht am Grab. Wir wissen das ja, wenn irgendein Prominenter heute beigesetzt wird, dann stehen da die Reporter mit den Teleobjektiven, um das Gesicht der Leidtragenden in die Illustrierten zu bringen. Und die Mutter selbst, die ist es wohl, die am tiefsten mitleidet mit ihrem Jungen, mit diesem so rasch zerbrochenen Leben. Und doch weint sie nicht auch über sich selbst, über ihre eigene Zukunft, die man zu Grabe trägt, darüber, dass es nie Kinderstimmen geben wird in ihrem Haus, nie Enkel auf ihren Schoß klettern werden, Ist nicht auch bei der Mutter Mitleid und Selbstmitleid, Liebe und Selbstliebe merkwürdig verwachsen? Unser menschliches Mitleid ist auch nie rein. Ich sehe in dem Leichentuch auch den Arzt. Er hat sein Bestes gegeben. Vielleicht hat er Stunden an dem Krankenbett gesessen, aber dann kam der Augenblick, wo er der Mutter sagte, nun kann ich nichts mehr tun. Nun warten andere Patienten auf mich. Kein Arzt und keine Krankenschwester könnten ihren Beruf ausüben, wenn sie das Geschick eines jeden Patienten voll in ihr Herz hineinfallen ließen. Wir alle könnten nicht leben, wenn wir die Schreckensbilder aus dem Fernsehen nicht durch eine Blende filterten. Denn das reine Mitleid, das pure Mitleid, ist tödlich. Tief empfundenes menschliches Mitleid. Ja, aber nie auf Dauer und nie rein und nie grenzenlos. Nun, das erste Wunder Gottes in dieser Geschichte, wer ist denn da unterwegs? Da nicht nur der Wanderprediger Jesus von Nazareth, sondern einer, der unterwegs ist nach Jerusalem zu seinem Kreuz und zu seinem Grab. Wer ist da unterwegs? Unterwegs ist da das persongewordene Mitleid Gottes selbst. Da jammert Gott in Ewigkeit mein Elend übermaßen. Da haben wir Menschen die Heimat verlassen und nun kommt die Heimat, um uns heimzuholen. Die Heimat läuft hinter uns her. Dieser Jesus ist das persongewordene, das fleischgewordene Mitleiden Gottes. Deshalb ist er unterwegs zu Kreuz und Grab. Deshalb im Staub unserer Landstraßen. Jesus, das Mitleid in Person. Ich hörte einmal einen Indienreisenden erzählen von der Begegnung mit einem seltsamen Gottesbild, einem Bild des Gottes Shiva. Shiva war da merkwürdig dargestellt, mit aufgeblähten Backen, wie ein Hamster sie hat, mit einem vollen Tropf, wie ein Huhn, das gut frühstückte. Und er fragte die Inder, warum ist denn Shiva so merkwürdig geformt? Dann erzählten diese Inder eine tiefsinnige Legende. Am Anfang, als noch alles flüssig war, sozusagen nur eine Weltensuppe, eine Weltenbrühe, da saßen die Götter um einen Teich und rührten in der Weltenbrühe, ja, so wie Frauen früher die Milch schlugen, damit Butter draus wurde. Also eine formbare Masse, der man Gestalt geben kann. Und Shiva stand da und schaute zu und bemerkte, wie bei dem Rühren in der Weltenbrühe Gift entstand. Das Weltengift, das einmal alles durchziehen würde, wie eine zersetzende Säure. Und da packte Shiva das Mitleid. Da warf er sich auf den Bauch, robbte an den Teich heran und begann zu saugen und zu schlürfen. Und dann füllte er sich seine Backen und dann füllte er sich seinen Tropf. Und dann kam er eben zu dieser merkwürdigen Gestalt. Shiva als Mülldeponie, der das Weltengift bei sich selber sammelt. Aber wir wissen, Mülldeponien, ob wir sie in unserem eigenen Unbewussten anlegen oder in tiefen Salzbergwerken. Mülldeponien sind nie sicher. Irgendeine Erschütterung kann alles ans Tageslicht bringen. Und so ist auch die Mülldeponie bei Shiva nicht sicher. Shiva hat Mitleid gewiss, aber auch mit sich selbst. Würde er das Gift herunterschlucken, es wäre tödlich auch für Shiva. Und darum die Deponie. Dieser Indienreisende sagte, da habe ich verstanden, was Karfreitag bedeutet. Karfreitag bedeutet, dass Jesus, das persongewordene Mitleid, das Weltengift nicht nur deponiert hat, sondern herunterschluckte. Und dieses Weltengift war tödlich. Und es hat ihn zerstört und vernichtet. Aber nun ist auch dieses Weltengift am Ende, hat seine Energie verloren, hat seine Kraft vertan und über dem Grab geht die Ostersonne auf. Luther konnte das drastisch sagen, Jesus Christus hat den Tod ausgesoffen. Er ist der Todfresser. Wunder Gottes. Gottes wunderbares Mitleiden ergibt sich selbst für uns. Das dürfen wir heute wissen. Das macht den Wert unseres Lebens aus. Amerikaner haben ausgerechnet, unser Materialwert, das sind ein paar Dollar. Wir bestehen hauptsächlich aus Wasser und dann gibt es Kalk und Phosphor, ein paar Spurenelemente. Einige unter uns haben Goldzähne, das hebt die Summe. Ein paar Dollar Materialwert. Ein paar Millionen vielleicht, wenn jemand Sohn oder Enkelkind eines reichen Unternehmers ist und die Kitten etwas fordern, eine Ablösesumme. Ein paar Millionen vielleicht. Aber was sind wir vor Gott wert und in welcher Valuta werden wir da gehandelt? Jeder von uns einen Christus wert. Für jeden von uns hat Gott seinen Sohn investiert. Halten wir das fest. Das Wunder des göttlichen Mitleidens gibt uns diesen Rang. Jeder einen Christus wert. Zweite Wunder in unserem Text. Gottes wunderbares und seltsames Befehlen. Der Leichenzug hat sich inzwischen formiert. Wir sehen ihn durch das enge Stadttor hinausgehen. Alle wissen, in einer Stunde sind wir zurück, bis auf den einen, für den ist es eine Einbahnstraße. Ich stelle mir den Weg zu dem Friedhof vor, schmal ist er. Auf der einen Seite ummauerte Weinberge, auf der anderen Seite ein Abgrund, ein Straßengraben. Und auf diesem schmalen Pfad sind sie unterwegs mit der Leiche. Und da plötzlich von der anderen Seite kommt ein Zug und aus dem Straßenstaub erheben sich Gestalten, ein noch jüngerer Mann an der Spitze. Was jetzt gesehen wird auf dem schmalen Pfad, ist jedem deutlichen Leichenzug. Seine Majestät der Tod zieht einher. Und seine Majestät der Tod hat immer Vorfahrt. Und jener andere Zug, er wird hinabsteigen in den Straßengraben, und da werden sie stehen, hier andächtig, und werden ihr Hütlein lupfen, und werden sich verbeugen vor seiner Majestät im Tod. Und dann geschieht das Unerhörte, dieser andere Zug weicht nicht. Er scheint es ja tatsächlich auf eine Konfrontation ankommen lassen zu wollen. Schon ist der Reporter der Lokalzeitung dabei, eine Schlagzeile zu überlegen für diesen Skandal, dass eine Beerdigung gestört wird. Totenstill ist es geworden, in diese Stille hinein schallt herüber ein Befehl, ein Imperativ. Jüngling, ich sage dir, steh auf. Der Lokalreporter zuckt zusammen. Ist er denn trunken oder ist er wahnsinnig, dieser Mann? Kann man denn einem Toten etwas befehlen? Kann man einen Toten mit einem Imperativ ansprechen? Steh auf. Ich entsinne mich an einen Film, den ich vor Jahren sah. Es ging um ein Ehepaar, das mit seiner Liebe gescheitert war. Sie hatte es mit einem anderen Mann versucht, aber es war nichts geworden und schließlich hatte sie sich das Leben genommen. Da lag sie aufgebahrt und in ihr Gesicht hinein hatte man ein starres Lächeln geschminkt. Und dann kam der Mann. Und zunächst packte ihn der Zorn, die Wut über das gemeinsame Scheitern und er beschimpfte seine tote Frau unflätig, hieß sie Hure und Dirne und schrie sie an, du bist schuld. Und mitten in diesem Wutausbruch ein Kameraschwenk, man sah auf das Gesicht bleich und still und drin das starre hineingeschminkte Lächeln. Dann änderte der Mann den Ton. Er fing an zu bitten, zu flehen, sich selbst zu bezichtigen. Ich bin ja schuld. Ach, lass uns doch noch einmal gemeinsam anfangen. Wir machen es jetzt besser. Und in sein Bitten hinein wieder der Kameraschwenk das starre geschminkte Lächeln. Und dann wirft er sich über sie, als wollte er sie mit seinem warmen Körper ins Leben zurückrufen und zwischen seinen Armen das starre, geschminkte Lächeln. Tod ist Tod, sagen wir. Man mag einen Toten loben oder schelten, man mag ihn ehren oder misshandeln, es kommt keine Antwort mehr. Für uns sind sie unerreichbar geworden. Tod ist Tod. Ja, deswegen müssen unsere Befehle, unsere Imperative immer Menschen voraussetzen, die etwas können. Die Philosophen haben immer gesagt, die Logik des Imperativs heißt, du kannst, darum sollst du. Du sollst, denn du kannst. Wenn ein Junge seine Schulsachen schrecklich heruntergeschmiert hat, dann kann es vorkommen, dass die Mutter sagt, und das schreibst du schön noch einmal. Ja, wenn ich nicht wüsste, dass du besser schreiben kannst. Aber du kannst, deshalb sollst du. oder ein Marathonläufer, der schlapp machen möchte bei den letzten 2 Kilometern, sagt, reiß dich zusammen, du sollst, denn du kannst. Alle unsere Imperative, unsere Befehle setzen bei dem Gegenüber die Energie voraus. Anders geht es nicht. Wenn ein Blinder unter uns wäre und ich wollte ihm sagen, schauen Sie sich doch bitte mal die schönen Chorfenster an von Professor Jelin und seinen Schülern. Wäre das nicht eine Unverschämtheit? Wenn bei einer gesellschaftlichen Veranstaltung eine junge Dame im Rollstuhl sitzt und ein Herr käme auf sie zu, darf ich Sie um den nächsten Tanz bitten? Wäre das nicht eine unmenschliche Unverfrorenheit? Sie können ja nicht können. Alle unsere Imperative setzen voraus, du sollst, wenn du kannst. Und nun das Wunder des göttlichen Befehlens. Ist er trunken oder ist er wahnsinnig, dieser, der zu den Toten sagt, Jüngling, steh auf? Ja, wenn wir das wären. Aber nun heißt es in unserem Evangelium, als der Herr, der Kyrios, sie sah. Und was Jesus hier tut, das ist das, was auf dem ersten Blatt der Bibel steht. Wo Gott in die Finsternis, in das Tohuwabohu, in das Nichts hineinruft, es werde Licht. Das ist das Wunder der göttlichen Befehle. Sie fordern die Energie nicht ab, sondern sie bringen sie mit. Im Befehl selbst ist die Kraft. Es werde Licht. So wird es sein, wenn die Toten auferstehen. Für Gottes Stimme haben sie ja einen leichten Schlaf. So wird es sein wie bei dem Lazarus. Ich sage dir, komm heraus. Da sind ja keine reanimierbaren Körperzellen, an die da appelliert würde, sondern das ist ein Schöpferwort. So ist das, wenn jemand zum Glauben an Jesus Christus kommt. Das geschieht nicht so, dass man seine Zweifel intellektuell niederknüppelt. So, dass man sich irgendeine Religiosität anentzündet. Sondern das geschieht so, dass diese Stimme hörbar wird. Fürchte dich nicht, glaube nur. Sein Wort fordert die Energie nicht ab. Da, wo er sagt, glaube nur, da schenkt er uns den Glauben. So geschieht es, wenn Sünde vergeben wird. Das war für meine Frau und mich eine tiefe Frage, als wir vor 2 Jahren unseren Ältesten beerdigen mussten nach einem Unfall. Was ist mit unserer Schuld? Natürlich meinen die Eltern es immer gut mit unseren Kindern, aber wir machen so vieles falsch. Und wenn man an einem Grab steht, dann steht man da immer als ein Schuldiger, wie gut man es auch gemeint und versucht hat. Und dann ist es nicht mehr möglich zu sagen, Junge, versteh doch oder Junge, verzeih. Was machen wir mit der Unaufhebbarkeit unserer Schuld? Da war es uns eine große Befreiung, ein paar Tage später das Abendmahl zu feiern, Christi Blut für dich vergossen. Hier sind deine Sünden vergeben. Ich sage dir, steh auf. Vergebung ist das Gegenteil von Schöpfung. Bei Schöpfung macht Gott aus dem Nichts etwas. Bei der Vergebung macht er aus etwas Nichts. Aus etwas, das real in unserem Leben ist und das wir auch nie vergessen können. Er streicht es durch. Er spricht uns frei. Ich sage dir, steh auf. So möchte Gott es machen mit uns allen heute, wo wir sitzen, in Traurigkeiten, in Niedergeschlagenheiten, in Müdigkeiten, in Verzagtheiten. Ich sage dir, steh auf. Bitte nicht so, reiß dich zusammen. Es sind noch Energien da. Du sollst, weil du kannst. Nein, so. Du darfst, weil ich kann. Steh auf. So werden wir gerufen aus unseren Gräbern, unseren Löchern, unseren Höhlen, unseren Gefängnissen, aus all dem, wo drin wir hocken und sitzen. Die Stimme Jesu ist da. Und wo er uns anruft, da liegt in seinem Ruf die Kraft. Und so heißt es für uns heute, aufstehen, streite voran, du darfst leben. Gottes wunderbares Befehlen. Und das dritte, Gottes wunderbares Geben. Jesus gab ihn seiner Mutter wieder. Ich stelle mir den nächsten Morgen vor und rücke das in unsere Gegenwart. Da sitzen die beiden am Kaffeetisch, die Mutter und der Sohn. Und da sagt die Mutter, mein Junge, darf ich dir noch eine Tasse Kaffee einschütten? Mein Junge, möchtest du noch ein Brötchen? Mein Junge, sagte, wie sie es immer gesagt hat, mein Junge. Bloß es ist merkwürdig, mein Junge klingt anders. Vorher hat sie es voller Stolz gesagt, mein Junge, der wird einmal was. Oder voller Verteidigungsbereitschaft, lass mir meinen Jungen in Ruhe. Und als der Tod drohte, Tod, du wirst mir meinen Jungen lassen müssen, es ist meiner. Und der Tod höhnte darüber. Und jetzt ist das Mein sozusagen in eine andere Tonart, nein, in ein anderes Tongeschlecht transformiert. Es ist so, als ob an dem Kaffeetisch ein Dritter säße, der das Mein erst möglich macht. Mein Junge, magst du noch ein Brötchen? Dieser eine, der Dritte. So ist das mit Gottes Leben. Mein, hat die Frau gesagt. Und dieses kleine besitzanzeigende Fürwort, dieses Possessivpronomen, ist ein höchst gefährliches Wort. Wer das vor sich hin sagt, meine Frau und mein gutes Recht und meine Kinder und meine Position und mein Eigentum, der sehe wohl zu, dass der Tod nicht darüber lacht. Mein, aber was ist schon mein? Wer das Wörtchen mein ausspricht und dabei die Haltung jener Löwin annimmt, die ihre Tatzen und Krallen zeigt, der hat schon verloren. Wer aber das Wörtchen mein spricht und dabei die Hände faltet, der steht auf einem neuen Niveau. Gott vertraut uns Menschen an. Etwa Kinder. Was für ein Vertrauen. Ich darf dieses Kind, das so ein Schöpfergedanke Gottes ist, ich darf es zeugen. Wir dürfen es gebären, wir dürfen es aufziehen, aber es gehört ihm. Was für eine Verantwortung. Was haben wir mit den Menschen gemacht, die uns als unsere nahestehen? Aber auch was für eine Verheißung, die Garantie für dieses Leben übernehme ich. Wir haben das gelernt beim Tod unseres Jungen, dass wir als Eltern schon bei der Taufe abdanken. Die Taufe ist ein Rechtsakt, wo wir unsere Kinder hineintauchen in den Herrschaftsbereich des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und von der Taufe ab gehören sie nicht mehr uns. Sie gehören ihm und wir danken ab. Und dann dürfen wir immer noch sagen, mein Junge, mein Mädchen, meine Frau, mein Eigentum. Aber es können nicht mehr die Tatzen, die Krallen sein, sondern nur die gefalteten Hände. Herr, hilf, dass ich mit dem geliehenen Recht umgehe. Gottes wunderbares Geben, er gab ihm der Mutter wieder. Und wenn er es nicht tut? Wir haben vor einigen Monaten einen Omnibus nehmen müssen und ins Fränkisch gefahren, um unseren Bruder zu beerdigen. Und wir haben eine trauernde Mutter gefunden, einen trauernden Vater, eine trauernde Braut. Und der Satz wurde so nicht Wirklichkeit, er gab ihn der Mutter wieder. Was dann, wenn es so nicht wirklich wird? Die Religionslehrerin hat mit jenem vierten Schuljahr am nächsten Tag die Sache besprechen müssen. Wir haben gesungen gestern, Jesus Christus ist der Sieger über Sünde, Tod und Teufel. Und nun ist es unwahr geworden. Ich stelle mir vor, 50 oder 60 Jahre später gab es wieder einen Leichenzug im Nein. Da wurde eben jener Mann, jetzt ein Greis geworden, jener Jüngling zu Grabe getragen. Jetzt endgültig. Ob es ein Privileg ist, zweimal sterben zu können? Die Wunder Jesu sind nur deshalb etwas, weil sie eine Verheißung sind, ein Präzedenzfall, ein Aufleuchten dessen, was kommen wird. Dieser Jüngling zu Nein ist ein Vorzeichen für die Auferweckung Jesu Christi. Und die Auferweckung Jesu Christi ist das Unterpfand für unsere eigene Auferweckung. Da wird es wahr sein, dass die Gräber sich auftun und dass das Leben regiert, weil Jesus Christus lebt. Da wird es wahr sein, ein für allemal, wenn der Leichenzug mit dem Zug Jesu zu einer Konfrontation kommt, dann muss der Leichenzug sich bekehren. Dann muss er umkehren ins Leben hinein. Dann wird es wahr werden, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Darum lassen Sie uns nicht mehr sagen, todsicher. Der Tod ist nicht mehr sicher, seit Ostern geworden ist. Es geziemt Christen nicht, wenn es ganz sicher ist, zu sagen, das ist todsicher. Nein, nein, der Tod ist ein unsicherer Kanto nicht geworden, seit Jesus auferstanden ist. Lassen Sie uns froh sagen, Christus sicher. Ostern sicher, Auferstehung gewiss. Der Tod ist nicht sicher, aber das Amen in der Kirche ist sicher. Das Amen in der Kirche ist deshalb sicher, weil Gott seine Verheißungen hält. Gottes Wunder. Das Leben ist erschienen und wir dürfen leben und über all unseren Traurigkeiten steht jetzt das Wort Jesu: Weine nicht. Amen.